willkommen zur 107. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute am ungewohnten Sonntag und auch in ungewohnter Dreierrunde. Tim ist nicht dabei, aber der Jan ist dabei. Hallo.
Hallo zusammen.
Und der Moritz ist auch dabei, sitzt hier wieder neben mir.
Guten Abend. Wie man vielleicht am Hund zwischendurch hört, haben wir unseren Ort noch nicht gewechselt und nehmen also aus Spanien auf.
Immerhin der Jan mal wieder aus dem gewohnten Exil im Rheinland. Und,
ja. Das stimmt, ja.
Und ja, wir sind ja wahrscheinlich dann nächste Woche auch wieder in der gewohnten Konstellation zurück. Das soll uns jetzt aber heute auf jeden Fall noch gar nicht so besonders beschäftigen. Uns beschäftigt vielmehr natürlich das gestrige Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Fortuna trennt sich 2-2 von der Eintracht. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz, wie ich das Spiel bewerten soll. Und ich habe das Gefühl, auch die Meinungen im Fortuna-Universum gehen auseinander. Die Spieler, der Trainer widersprechen sich da teilweise, ob man zufrieden sein soll. Wie seht ihr das denn jetzt? Habt ihr da eine besondere Meinung zu? Seid ihr eher zufrieden, unzufrieden mit dem Spielverlauf, mit dem Ergebnis?
Sorry. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. mit dem Spielverlauf bin ich nicht sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis, den Spielverlauf kennend, kann man zufrieden sein, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich würde noch ergänzen, das Spiel hat mich in gewissen Dingen bestätigt oder halt, ich glaube, hat in gewissen Aspekten nichts Neues gebracht. Und das ist nicht unbedingt positiv zu sehen. Also ich glaube, in einigen der Dinge, die wir schon kennen, die wir jetzt in den letzten Wochen mal negativ besprochen haben, sah man sich etwas bestätigt bei dem Spiel. Wobei ich glaube, da kann man auch, man kann, wenn man möchte, den Silberstreif am Horizont sehen, aber nur, wenn man das unbedingt möchte.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Teaser für das wirkliche Fazit des Spiels noch ziehen werden.
ich kann mich kaum an mich halten vor Spannung, weil ich glaube, der Silberstreif ist sehr dünn.
Ja, du kennst ihn ja auch schon für unsere Zuhörer. Also natürlich ist der Teaser natürlich dann sehr wohl extrem spannend und ich hoffe, alle bleiben jetzt auch noch bis dahin dran.
2 Stunden später.
Genau. Heute werden wir uns kurz fassen.
Ja, wie ist die Fortuna dieses Spiel denn eigentlich angegangen? Also, als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch weil ich mir das so gewünscht hatte, dass man aufgrund von dem aufgestellten Personal mit einem flachen 4-4-2 spielt, einfach weil ich der Überzeugung war, dass die beste Art, den Braunschweigern zu begegnen, halt einfach ganz quasi das Bauen auf alte, verkrustete, quasi noch röslersche Strukturen ist. Also einfach die Automatismen, die seit Ewigkeiten in der Mannschaft sind und die halt dafür sorgen, dass man wahrscheinlich kein gutes Spiel macht, aber dass man halt eben auch sich von den Braunschweigern halt irgendwie nicht überraschen lässt und dass man einfach darauf baut, dass halt die eigenen alten Strukturen besser sind als die Braunschweiger, die ja immer noch so ein bisschen auf der Suche waren. Letztendlich hat sich die Tune dann aber für einen 4-3-3 entschieden. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das ein gutes System gewesen ist für diesen Tag.
Nein, woran würdest du denn sagen, was für Probleme hat dieses System hervorgebracht, was wir dann in den 90-plus-Minuten oder vielleicht nur in einigen dieser 90-plus-Minuten gegen Braunschweig gesehen haben?
Ja, natürlich wieder die Flügel und zwar defensiv wie offensiv. Vor allen Dingen, defensiv natürlich in der zweiten Halbzeit die linke Seite. Also ich glaube, Kubiatski als Flügelspieler ist, glaube ich, was, wo man eigentlich immer mal wieder denkt, okay, das verschwindet jetzt endgültig in der Mottenkiste der Geschichte quasi und wird hoffentlich nicht nochmal hervorgeholt, aber es wird dann doch immer wieder hervorgeholt und es funktioniert eigentlich nie. Eine weitere der vielen Positionen auf dem Feld, bei denen man immer denkt, eigentlich müsste Kubiatski das spielen können, aber er kann es nicht. Und das war halt auch gestern wieder der Fall.
Würdest du das an David Kownacki festmachen, das Flügelspiel auf der linken Seite, das ja eigentlich nicht existent war, vor allem die erste Halbzeit nicht?
Auf der anderen Seite kann man es natürlich daran festmachen, dass man im Augenblick überhaupt keine richtigen Flügelspieler für die beiden offensiven Seiten im Kader hat. Also muss man natürlich immer irgendwie versuchen, das zu kompensieren. Und am augenscheinlichsten finde ich es dann halt, wenn man halt dann vorher schon die Staffelung der Mannschaft im 4-3-3 auf dem Platz sieht, dass man irgendwie denkt, okay, Kownacki auf dem linken Flügel gefällt mir nicht gut. Letztendlich dann, so wie das Spiel gelaufen ist, habe ich mich viel, viel, viel mehr, Moritz kann das bestätigen, der ja mit mir hier zusammen das Spiel geguckt hat, viel mehr über Felix Klaus aufgeregt, der absolut keinen guten Tag erwischt hat. Aber ja, der spielt ja zumindest seine Rolle normalerweise ganz gut.
Darf ich, ja, ich finde das nämlich ein, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil vor allem in der zweiten Halbzeit hat mir David Kownacki auch, obwohl er ja nach wie vor so ein bisschen links darum lief, eigentlich viel besser gefallen als in der ersten Halbzeit. Ich frage mich, ob das mit dem Flügelspiel nicht eben auch an dem Dreier-Mittelfeld lag. Also ich glaube, Schinter Appelkamp hat, die haben ja nicht auf einer Linie gespielt, sondern gestaffelt, Schinter Appelkamp eher auch vorne und eher auch rechts vorne. Also der ist, war ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist der sehr häufig auf der rechten Seite aufgetaucht. Es hat dann halt nicht geklappt, was man sich da überlegt hat, glaube ich, so ein bisschen die Seite zu überlagern und dann halt mit Klaus, Appelkamp und vielleicht ein bisschen mit Oberdorf, der dabei hilft, irgendwie von außen Wucht reinzubringen. Es gab Ansätze, das hat man immer wieder gesehen, aber liegt das nicht auch daran, dass halt die linke Seite so schwach aufgestellt war und dass man das halt ein bisschen angepasst hat in der zweiten Halbzeit, der Fokus auf der rechten Seite. Also genau, nicht nur an Kownacki, sondern eben auch da, wie das Dreier-Mittelfeld sich aufgestellt hat.
Glaube ich nämlich auch. Also genau das. Ich meine, Schinter war wirklich deutlich weiter vorne als Tanaka meistens. Und um nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukommen mit dem 4-4-2, hätte ich vielleicht das Gefühl gehabt, dass diese Gefahr auch in diese Konter zu laufen, also eher defensiv, etwas geringer gewesen wäre, weil man ein bisschen eine flachere Ordnung eben hat und dann irgendwie als Reihe besser verschieben und nach hinten laufen kann. Und das ist dann ein bisschen geordneter. So hatte ich jetzt das Gefühl, es hat sich ein bisschen mehr Richtung so Zentrum alles organisiert. Ich meine, Braunschweig hat da auch natürlich um den 16er herum ziemlich viel verteidigt, auch mit zwei Sechsern, wie der Trainer auch sagte. Und es hat sich dann so sehr nach innen und nach vorne gezogen. Und ich hatte das Gefühl, mit dem 4-4-2 ist natürlich, man bleibt ja dann nicht die ganze Zeit auf seiner 4-4-2-Flachposition. Aber ich würde sagen, da ist das vielleicht von der Raumaufteilung so ein bisschen mehr so, dass du auch nach hinten die Räume besser abdecken kannst und zurück kannst auf deine Position. Macht das Sinn?
Ja, würde ich schon unterstützen, dass einfach bei einem 4-4-2 sind die Räume halt ziemlich klar verteilt, würde ich sagen. Da weißt du eigentlich genau, welchen Teil des Platzes du dich halt mehr oder weniger zu bewegen hast, wo die Übergaben halt irgendwie funktionieren. Und ich finde, man konnte gestern wirklich in extrem vielen Situationen halt irgendwie erkennen, dass das jetzt bei dem 4-3-3-System, das die Fortuna gespielt hat, halt nicht der Fall war. Auch was natürlich auch daran liegt, dass man jetzt halt irgendwie auch schon sehr, sehr viel mit Systemen halt hin und her gewechselt hat in dieser Saison. Das kann natürlich eine Stärke sein. Also das ist halt natürlich irgendwie auch in gewisser Art und Weise eine Stärke, dass sowas geht. Aber es wäre trotzdem eigentlich schön, wenn man wüsste, dass es erstmal so eine Art Stammsystem gäbe, das gut genug funktioniert, dass man halt irgendwie von dem, als Basis halt immer erstmal irgendwie losoperieren kann, beziehungsweise auf dieses System halt zurückfallen kann, wenn ja, halt ein Spiel relativ chaotisch läuft. Und gerade gestern wäre das ja eigentlich absolut ja, der perfekte Moment für sowas gewesen, weil das Spiel war ja einfach unfassbar chaotisch. Und gerade in der ersten Viertelstunde, also ich kann mich kaum erinnern, mal so eine komplett chaotische Viertelstunde, Anfangsviertelstunde gesehen zu haben.
Ja, vielleicht könnt ihr mich da noch ein bisschen mitnehmen. Es wurden Kinder ins Bett gebracht, deshalb bin ich erst nach der 10. Minute dazu gekommen. Vielleicht könnt ihr uns ja alle mal in dieses Spiel und in die Wildheit der ersten Viertelstunde mitnehmen.
Ja, man kann das ja irgendwie fast hier schon mit so einem Staccato-Stil hier irgendwie hintereinander abarbeiten. Also das Spiel beginnt eigentlich schon damit, dass es halt komplett vogelwild losgeht. Riesenräume sind bei Braunschweig offen. Nach 33 Sekunden schlägt Gavuri eine Halbfeldflanke von der linken Seite, die auf den zweiten Pfosten durchrutscht. Der Ball ist dann nicht so einfach zu nehmen, halb hoch, würde ich sagen, am Fünfer. Aber Felix Klaus muss den auf jeden Fall besser erwischen, ist da komplett alleine vorm Torwart. Den muss man nicht machen, aber den Ball muss man auf jeden Fall besser treffen und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er reingeht. So, da habe ich dann schon angefangen, mich auf Felix Klaus halt einzuschießen, vor allen Dingen, weil er, glaube ich, ja, keine fünf Minuten später halt irgendwie nochmal im Strafraum einfach komplett unmotiviert am Ball vorbeisäbelt, auch an einem schwierigen Ball, aber den Ball einfach gar nicht trifft. Ich glaube, ja, ich habe hier dann in Minute 7 stehen, dass er da schon den dritten Katastrophenfehler irgendwie im gegnerischen 16er hatte. Also das ging dann halt irgendwie leider so weiter. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt auch die Braunschweiger schon ganz gut in die Partie gekommen. Es gab da, glaube ich, einen ziemlich guten Distanzschuss, den Carsten Meyer aus 25 Metern irgendwie noch aus dem Winkel fischt. Ja, habe ich in den ersten 7 bis 8 Minuten noch was vergessen? Versuche ich gerade zu überlegen. Also es waren auf jeden Fall unfassbar große Räume auf beiden Seiten. Also man hatte eigentlich ständig das Gefühl, dass eigentlich ein Tor fallen muss jetzt endlich, um das Ganze mal zu beruhigen, weil keine der beiden Mannschaften die Kontrolle bekommen hat. Ich fand eigentlich, die Räume bei Braunschweig waren in den ersten 15 Minuten noch viel, viel größer. Die haben sich danach halt ein bisschen stabilisiert. Und ja, ich glaube, auch in der 7. oder 8. Minute gibt es dann wieder eine von diesen Gelegenheiten, die hinterher in keinen Highlights auftauchen. Was mich aber auch unglaublich geärgert hat einfach. Da hat Fortuna einen 5-3 oder sogar 5-2 Konter an der Mittellinie, hat Sobotka den Ball und hat halt nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links mindestens 10 Meter Abstand zu einem Gegenspieler, gar keinen Gegner drum. Und anstatt den Ball halt zu treiben und einfach dann eine der vielen Optionen, die er dann im Strafraum haben wird, halt anzuspielen, spielt er halt einfach einen unmotivierten Fehlpass genau dem Braunschweiger Innenverteidiger in den Fuß. So, also da muss es eigentlich auch schon 1-0 stehen.
Ja, unmotiviert ist natürlich ein bisschen ein hartes Wort, aber vielleicht auch, könnte man fast sagen, übermotiviert. Und das passt so zu dem ganzen Spiel, weil es einfach nicht, also der nicht sich die halbe Sekunde Zeit nimmt, um die Situation zu checken, sondern möchte halt dann super schnell nach vorne spielen. Braunschweig hat wirklich sehr viel Platz angeboten, vor allem so bis zum 16er, überall in den Halbräumen. Also man hat irgendwie gesehen, die haben hinten, die standen zwar hinten drin, aber die standen nicht gut hinten drin. So, das hat eigentlich, ja, also hätte man auch diese Situation nutzen können. Es gab auch noch eine Riesenchance von dem, ich weiß nicht, wer das war, Braunschweiger, der macht Cello Sobotka nass. Es stehen aber irgendwie auch noch 4 weitere drumrum und dann rückt De Weis nicht richtig raus und lässt sich, also es ist auch kurz, aber er könnte auch ein bisschen mehr auf den Schützen quasi zugehen, statt sich da schon mal hinzustellen, und wird dann noch getunnelt und den Kastenmeier entschärft den dann. Also es war unheimlich viel.
Auch das ist übrigens die 7. Minute gewesen. Das ist halt eine Sequenz, nur in der 7. Minute, wo halt irgendwie erst Klaus im gegnerischen Strafraum halt irgendwie eine unbedrängt irgendwie eine Chance zunichte macht. Dann kommt dieser Konter mit dem Fehlpass zu Wodka und dann dieser Lattenschuss der Braunschweiger, den Kastenmeier wirklich auch richtig gut hält. Also der alleine hat ja einfach in der Anfangsphase Fortuna auch schon im Spiel gehalten. muss man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, dass der da wirklich ein unglaublich wichtiger Rückhalt gewesen ist. Und ja, wie gesagt, die 10. Minute war noch nicht mal erreicht. Es gab bis dahin schon 2 gelbe Karten für die Braunschweiger im Braunschweiger Mittelfeld, weil Ao Tanaka 2 gelbe Karten gezogen hat. Auch das hätten ganz gute Kontersituationen werden können. Also das zeigt halt irgendwie alles, wie unglaublich unruhig das war. Und ich glaube, das Wort, was du da gesagt hast, Moritz, Übermotivation, das beschreibt es eigentlich perfekt. Also und Fortuna hat es einfach überhaupt nicht geschafft, irgendwie in ruhige Aktionen reinzukommen. Und ich weiß nicht so genau, ob das einfach auch der Plan der Braunschweiger war. Aber auf jeden Fall haben sie es eben hier speziell in der Offensive, aber viel, viel wichtiger ja eigentlich für den Rest des Spiels in der Defensive, ist immer geschafft, den Düsseldorfer Defensivverbund irgendwie unter Panik zu setzen, sodass einfach immer ständig leichte Fehler passiert sind. Und es ist ganz wirklich fast ein Wunder, dass man irgendwie aus dieser Viertelstunde halt rausgeht, ohne ein Gegentor bekommen zu haben. Und da muss man auch nochmal André Hoffmann, glaube ich, ganz deutlich herausstreichen, der mit einer absolut fantastischen Grätsche im eigenen Fünfer einen flachen Ball vom einschussbereiten Braunschweiger weggrätscht, der da auch eigentlich nur noch einschieben muss.
Ich glaube, damit bin ich eingestiegen, ja. Also kurz vorher war ich drin. Vielleicht, ich glaube, das, Panik, also Übermotivation, das ist mir danach halt aufgefallen. Also ich zum Beispiel Felix Klaus. Ich teile deine Meinung und hatte ihn dann halt auch irgendwann auf meiner Shortlist, aber den habe ich bin ja jetzt eh kein Fan mehr. Aber ich glaube nicht, weil er halt irgendwie nicht wollte oder halt irgendwie mit der falschen Einstellung in dieses Spiel gegangen ist. Der hat sich halt voll reingehängt. Also wirklich, das muss man, darf man jetzt nicht gegen ihn verwenden. Der hat halt wirklich, wirklich geackert und wollte, aber es hat irgendwie nicht sollen sein. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Faktor, der vielleicht bei anderen nicht ganz so auffällig, aber so einfach sich durchzieht. Es gab ja dann bei den Pfiffen letzte Woche gegen Fürth, wenn man sich da die Begründung der Leute, die halt das für Pfeifen war ja halt, ja, wenn die sich ja nicht reinhängen und so. Aber das ist halt auf gar keinen Fall irgendein Problem dieser Mannschaft. Die haben sich halt reingehängt, die haben geackert, aber es klappt dann halt nicht. Vielleicht, weil man eben einfach mit jeder Sache irgendwas kreieren will, gerade offensiv, weil man weiß, man, das ist halt ein enges Fenster, das Braunschweig, nachdem sie sich stabilisiert hatten, da hinten einem nur zulässt. Und weil vielleicht auch die Spielidee quasi auf Außen, das war ja, was ich angedeutet hatte, so Appelkamp, Klaus, Oberdorf, dass sie halt zu dritt da mit schnellen Pässen über Außen was schaffen, das muss halt dann auch klappen. Und wenn das halt, dann bist du halt vielleicht im Kopf halt schon einen Schritt weiter und dann klappt es nicht. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den du angedeutet hast, Lou, und den ich jetzt hier nochmal hervorheben möchte. Die Einstellung hat gestimmt, nur eben, ja, wieso häufig dann der Pass, die Ballannahme und was weiß ich was, klappt dann nicht ganz gut.
Ja, dann so nach 20 Minuten, kriegt die Fortuna ein bisschen mehr Ruhe rein ins Spiel. Also es gibt nicht mehr ganz so viele vogelwilde Aktionen hintereinander. Man kommt dann so ein bisschen in so Aufbausituationen, in dem Fall häufig, weil Braunschweig ja erst ab der Mittellinie ins Pressing gegangen ist, häufig dann mit so Sobotka zwischen den beiden Innenverteidigern für den Aufbau. Macht ja Sinn, Kastenmeier nicht bis an die Mittellinie zum Aufbau zu beordern. Ja, und dann ganz viel immer über rechts, ne? Also immer versuchen, über Oberdorf zu spielen. Hoffmann auf Oberdorf. Und dann irgendwie in diesem Verbund mit Klaus versuchen, nach vorne zu kommen. Ich finde, es gibt immer wieder so recht gefällige Kombinationen, wo es wirklich ganz gut aussieht. Und ja, vielleicht kann man auch sagen, wurde es vielleicht dann auch gut von Braunschweig darauf reagiert, dass Fortuna nur über rechts kommt und da eben auch viel Personal hin verschoben hat. Und Klaus war dann halt immer der Spieler, er ist natürlich auch ein bisschen, also klar liegt dann der Fokus auf ihm, weil er dann der Spieler ist, der den Pass in die Mitte bringen muss oder die Flanke. Und wenn Braunschweig sich denkt, wir versuchen alles, um zu verhindern, dass der eben diese Flanken spielt, hat er natürlich auch einen schwereren Job, auch wenn ihm Sachen nicht gelungen sind und so. Total.
Aber war nicht das eigentliche Problem bei ihm, dass er halt eben, ich weiß nicht, wie häufig, ich habe mir irgendwann mal 7 Unforced Error bei Klaus halt aufgeschrieben, am Ende der zweiten Halbzeit, dass er halt eben, genau wenn er halt keinen Gegnerdruck gehabt hat, halt Fehler gemacht hat. Also ich stimme mir auch voll zu, dass er sich halt voll reingehangen hat, aber ich glaube, er hat halt eben die Fehler gemacht, wenn man obwohl er den Raum hatte. Und ich glaube, Braunschweig hat ja irgendwie auch, glaube ich, relativ bewusst eigentlich in der ersten Halbzeit auch eher auf rechts den Raum gelassen, oder? Weil man wahrscheinlich eher wollte, dass Fortuna über Oberdorf aufbaut und nicht über Gabory.
Meinst du? Weiß ich nicht so genau. Also ich habe das Gefühl, ich meine, in der zweiten Halbzeit wurde das ja auch mal ein bisschen versucht, vor allem in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Da hat man ja quasi als Antwort darauf, dass über rechts eben jetzt Braunschweig auch weiß, dass die es über rechts versuchen, als Antwort darauf ja auch wirklich schöne Verlagerungen mal gespielt.
Ja.
Und das hätte halt auch schon früher eine Antwort sein können auf dieses, wir kommen hier über rechts nicht durch, sei es, weil Klaus irgendwie vielleicht auch nicht den besten Tag hatte, aber es ist ja auch, naja, in gewisser Weise ein bisschen ausrechenbar, wenn klar ist, die versuchen es halt nur über rechts. Ich habe es nicht angeguckt, wie das zur Halbzeit war, aber nach Spielende sind immer noch über 50% der Angriffe der Fortuna über rechts gelaufen. Und ich schätze mal, das war in der Halbzeit noch deutlich mehr. Also rechts, Mitte, links ist es aufgeteilt und über 50% eben auf dieser rechten Seite. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es keine Trinkpause gab. Weil ich gedacht habe, so, das ist eigentlich immer der Moment für ein bisschen Daniel Tune Magic, dass man da nochmal kurz so Anpassungen vornehmen kann. Leider mussten wir da bis zur Halbzeit warten.
Ja, ich glaube, das kann ich ja auch nochmal bestätigen. Ich glaube, diese Seitenwechsel ist mir auch noch aufgefallen, dass das zu spät, also in der zweiten Halbzeit kam das dann, aber ja.
Ja, ich finde, wie auch ganz exemplarisch konnte man halt dann so ab der 30. Minute zum Beispiel bei dieser Chance von Kowniacki, der da irgendwie aus dem rechten Halbraum irgendwie eine gute Schusschance hat und mit einem schönen Drehschuss wirklich ganz knapp das Tor verfehlt.
Ja.
Da kann man ganz gut exemplarisch halt irgendwie eigentlich sehen, was eigentlich der Plan hätte sein können. Ne? Also irgendwie immer, wenn man mal Ruhe ins Spiel bekommen hat, wenn man geduldig aufgebaut hat, wenn man halt nicht vorschnell halt irgendwie in die Aktion gegangen ist, sondern einfach aus dem Positionsspiel heraus sich halt die Braunschweiger zurechtgelegt hat, ist man eigentlich auch immer wieder zu guten Aktionen gekommen. Und gerade dieser Spielzug hätte wirklich auch ein Tor verdient gehabt. Das ist echt schade, dass Kowniacki den da ganz, ganz knapp vorbeisetzt.
Ich glaube, ich möchte da jetzt nochmal sprachlich reinfassen, was du gesagt hast. Du hast halt eben gesagt, es hätte der Plan sein können. Ich glaube, das war der Plan.
Ja, glaube ich auch.
Genau so. Ich glaube, diese Kowniacki-Situation habe ich mir genau so aufgeschrieben. So hat sich Daniel Tune das vorgestellt, so dass man zum 1-0 kommt. Man hat es halt noch nicht umgesetzt bekommen. Aber das erklärt auch, warum Appelkamp in diesen Räumen auftaucht. Warum diese rechte Seite so bespielt worden ist. Das war halt die Vorstellung, dass man das schafft. Es lag sicherlich auch an der guten Einzelleistung der jeweiligen Braunschweiger Seite da. Stumpf und der dann ja auch noch nachher noch zum Tor Erfolg kommende Donko haben da gut gespielt. Aber ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass es der Aspekt ist, es stimmt auch, in der zweiten Halbzeit haben das auch die Kommentatoren bei Sky gesagt, gerade der Co-Kommentator, der Trainer Meier, ich habe den noch vorne jetzt vergessen, der echt einen guten Job gemacht hat. Denen ist natürlich auch aufgefallen, dass halt Appelkamp von dem Dreier-Mittelfeld abfällt von der Auffälligkeit. Also Tanaka war halt echt präsenter, wie man das halt kennt. Der hatte auch die Aufgabe, glaube ich, halt, wenn der Ball mal über die Mitte geht, halt schnell als Relaisstation zu funktionieren. Und der kann natürlich auch einfach mit seiner Körpersprache und irgendwie seiner Dynamik einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube, das war alles bei Design. Ne? Das Appelkamp, ja, man kann halt fragen, es ist so ein Huhn und Ei. Eine Frage. Hat das Spiel nicht geklappt über rechts, weil eben Appelkamp eben nicht den guten Tag hatte? Oder läuft das Spiel so schlecht über rechts und deswegen hat Appelkamp nicht den guten Tag, ja? Also, aber dass er halt, dass er halt eben nicht so auffällig war wie die beiden anderen. So Bodka, der irgendwie defensiv einen guten Job gemacht hat dann und da halt die Tür zugemacht hat für die Zentrum von Braunschweig, und halt Hanaka, der irgendwie auffälliger war. Das lag eben auch daran, dass dieser Dreierverbund Oberdorf, Klaus und eben Appelkamp insgesamt nicht so funktioniert hat, wie das vielleicht dann bei dieser Kovnatski-Chance hätte funktionieren sollen.
Ja, eine kleine Sache, die mir dann irgendwie auch begann, etwas Magenschmerzen zu bereiten, war, dass je länger das Spiel dauerte, ich immer mehr das Gefühl bekam, dass Georgie DeWeis keinen guten Tag hatte. Also gar nicht so, dass er jetzt irgendwie da komplett neben sich stand, aber einfach eher mehr in die Richtung, dass man das Gefühl hatte, egal was er versucht hat, es ist irgendwie, irgendwie hatte er halt nicht das nötige Glück, hatte dann irgendwie recht früh eine gelbe Karte, hat irgendwie dann mal hier den Ball nicht ganz sauber getroffen und legt dann, ich glaube so in der 35. Minute dann irgendwie auch mal dem Braunschweiger Stürmer Anthony Uja nach einem langen Ball, ein bisschen unglücklich, den Ball eigentlich perfekt in den Lauf, und der kommt zu einem recht guten Abschluss aus der Ferne, den Kastenmeier auch nochmal richtig gut aus der Ecke kratzt. Dazu kam, dass dann auch der ein oder andere Fortuna, besonders in der ersten Halbzeit, irgendwie mal ausgerutscht ist. Und ich dachte irgendwie auch kurz, vielleicht haben die falsche Stollen aufgezogen. Zwei Angriffe der Braunschweiger werden irgendwie auch erst wirklich gefährlich, dadurch, dass halt ein Fortuna im absolut neuralgischen Moment ausrutscht. Gott sei Dank hat sich das dann in der zweiten Hälfte nicht mehr weiter manifestiert.
Nee, aber diese zweite Hälfte, und vielleicht können wir in diese selbige gehen, oder auch das Ende der ersten Hälfte mit dieser Chance von Kovnatski, der endlich mal über links reinkommt. Ich weiß nicht, ob das Appelkamp war, der den Ball spielt auf Kovnatski. Und dann entscheidet sich Kovnatski halt irgendwie Hennings mit einbinden zu wollen. Und das ist die falsche Entscheidung. Ich glaube, wenn er da, selbst wenn er keinen guten Winkel gehabt hat, wenn er aufs Tor gegangen wäre, hätte er zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, dass dabei was rumgekommen wäre. Und ich finde, Kovnatski, an ihm kann man auch festmachen, warum dieses Spiel in der ersten Halbzeit nicht so aufgegangen ist, weil er hat ähnlich wie Klaus, aber halt mit sehr viel mehr Erfolg, sich halt reingehängt, zumindest offensiv, hat echt Dinge kreieren wollen und Dinge machen wollen. Nur in der ersten Halbzeit hat man ihn da halt kaum in Szene gesetzt. Und da war er so ein bisschen verloren. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann viel besser gesehen, wie gut er eigentlich gerade ist, auch wenn ich das immer noch... Nein, mittlerweile muss ich es vielleicht wahrhaben. wie gut er gerade ist, irgendwie doch einen sich mal durchsetzt. Und er hat dann auch schöne Seitenverlagerungen gespielt, ist dann durch die Mitte gezogen und hat dann versucht, Klaus einzusetzen, mal einen Ball dann auf die andere Seite zu spielen. Dass man das in der ersten Halbzeit auch so versäumt hat, ist vielleicht auch ein Problem dieser ersten Halbzeit gewesen. In der zweiten ist dann eben... die halt auch irgendwie nochmal eine eigene Geschichte hat als die erste.
Ja. Wart ihr denn zufrieden damit, dass man mit der gleichen Aufstellung in die zweite Hälfte gegangen ist? Es gab für mich eigentlich einen ziemlich offensichtlichen Wechsel, den man unbedingt hätte vornehmen sollen. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der nicht zustande gekommen ist. Also ich hätte mir am besten wahrscheinlich einfach wegen 1:1 Positionsgleichheit für Sobotka, aber einfach ganz generell einfach Hendricks gewünscht. Weil es war in der ersten Halbzeit schon relativ klar zu sehen, dass was die Fortuna braucht, ist Ruhe, ist Ballsicherheit, ist jemand, der mal auf den Ball tritt, wenn er gepresst wird, überhaupt nicht die Ruhe verliert und dann einfach den überlegten Querpass spielt, sich wieder... und sich halt irgendwie hinten zwischen die Innenverteidiger nochmal fallen lässt. Und das hätte, glaube ich, Hendricks der Fortuna auf jeden Fall gegeben. Und man hat eben auch dann in der zweiten Halbzeit gesehen, als er gekommen ist, wie wichtig das gewesen ist. Also klar, Sobotka hat sich auch stark gesteigert dann in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, vielleicht hätte man auch überlegen können, irgendwie beide auf den Platz zu bekommen. Aber ich hätte mir einfach Hendricks gewünscht, weil der, glaube ich, derjenige ist, der am meisten Ruhe ausstrahlt von allen Spielern im Fortuna-Mittelfeld.
Also ich kann, ja.
Und halt auch am meisten diese echte Sechserposition verkörpert. So, ne? Das ist das ja nicht dazu. Cellos Hauptposition. Den würde ich ja auch eher ein bisschen weiter vorne. Und der geht auch mit Dynamik. Also ich meine, er läuft sich sehr viele Bälle und passt defensiv auf. Aber ich würde mir vorstellen, dass man in so einer Situation, wenn es so vogelwild ist, wie in der ersten Halbzeit, eben auch Ruhe reinbekommt mit einem Sechser, der ein bisschen positionsgetreuer seine Rolle interpretiert.
Ja, aber das sehe ich anders. Also ich kann mir schon den Gedanken, Hendricks mit reinzubringen, den teile ich schon. Aber dafür Sobotka rauszunehmen, das teile ich nicht. Weil ich glaube, dass er halt echt eine Aufgabe hatte im defensiven Mittelfeld, die er auch gut ausgefüllt hat, den Verrei da aus dem Spiel zu nehmen, der sicherlich der spielstärkste Braunschweiger war, ist. Und das hat er auch gut ausgefüllt. Also ich kann verstehen, dass man das nicht macht, weil eben diesen Aspekt hat Sobotka absolut erfüllt und ist nicht abgefallen. Und ich fand dann den Wechsel, wie er dann gemacht worden ist, dass man eben, weil man diesen Fokus auf diese rechte Seite vielleicht auch wieder nimmt, dass man einen Appelkamp runternimmt von den drei, finde ich, ja, das ist halt dann so logisch. Kann ich total nachvollziehen, hätte ich vielleicht auch gemacht. Auch wenn das ein bisschen bitter ist, weil so die Hendricks-Frage ist ja eben mit den dreien verknüpft, ja. Also wir sehen, glaube ich, alle perspektivisch Jordi Hendricks eine größere Rolle im Mittelfeld bei der Fortuna spielen. Und die Frage ist einfach, wer dafür halt raus muss. Und ja, aktuell tatsächlich scheint das Schinter Appelkamp zu sein, was einem natürlich im Herzen wehtut. Und auch wenn er jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, so ein schlechtes Spiel, wie dann halt vielleicht auch darüber gesprochen worden ist, fand ich, hat er eigentlich nicht gemacht. Es lag eben sehr viel am Gesamt. Ich bin ja eher mit dem Henne- und Ei-Prinzip dabei, dass er aufgrund des gescheiterten Insgesamtkonzepts halt nicht eingebunden werden konnte oder vielleicht nicht die Situationen hatte, die er hätte haben können. Aber okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Aber das halt, also ich verstehe, dass man das so weiterlaufen lässt und dem noch die Funkelviertelstunde gibt.
Und es hat ja auch dann bis zum Braunschweiger Tor ganz gut funktioniert. Also es war stabiler, die haben eben diese Seitenverlagerung mit eingebracht, haben plötzlich auch die linke Seite mit benutzt. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass dieser Wechsel, auch wenn ich genauso in der Halbzeit dachte, vielleicht wäre das gut, aber dieser Wechsel war dann, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Dieser Nichtwechsel war dann nicht ausschlaggebend dafür, weil es hat sich ja in der Statik des Spiels ein bisschen was verändert.
Ja, und stimmt halt auch schon, weil eigentlich fällt ja auch das 1-0 für Braunschweig dann nur, weil die Fortuna vorher sich halt diesen richtig guten Angriff eigentlich erspielt. Also man ist da natürlich vielleicht insgesamt im Verbund ein bisschen zu weit aufgerückt, aber mit ein bisschen Glück trifft halt einfach dann Appelkamp am zweiten Pfosten, als diese Flanke halt durchkommt, einfach ins Tor. Und stattdessen wird der Ball halt geblockt und Fortuna rennt halt voll in diesen Konter rein. So. Aber wie gesagt, diese ganze Situation passiert ja nur deswegen, weil sich ja eigentlich die Fortuna vorher den Gegner gut zurechtgelegt hat.
Da habe ich halt eher so eine insgesamte Frage. Der, wie ich finde, sehr gute Co-Kommentator Meyer, den ich ja schon erwähnt hatte, hat das ja auch prognostiziert in der Halbzeit, dass sowas passieren würde. Er hat ja gesagt, in der Halbzeit, das ist ja jetzt auch nicht komplett die krasseste Erkenntnis, aber dass er halt glaubt, von der allgemeinen Situation, in der beide Mannschaften ist, hat die Fortuna mehr Druck, dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen werden die halt mehr riskieren müssen, was halt Braunschweig perspektivisch in der zweiten Halbzeit die Chancen gibt. Fand ich übrigens einen guten Kommentar, weil es halt irgendwie den Leuten, wo es 0-0 steht, irgendwie eine Hoffnung gibt, ey, in der zweiten Halbzeit können auch Tore fallen, weil die einen sind spielbesser, offensiv und wollen mehr und machen mehr, riskieren mehr und die anderen können dann geil kontern. Hat er auch vollkommen recht gehabt. In der PK, die ja sehr kurz war, hat Daniel Thune halt die fehlende Restverteidigung, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem 1-0 angemahnt. Nun frage ich mich, ob das mehr Risiko, das man dann gegangen ist, ob das tatsächlich gar nicht auf eine gewisse Anweisung in der Halbzeit von Thune erfolgt ist oder ob das so eine Dynamik eben ist, die halt für eine Favoritenmannschaft sich einfach ergibt für diesen Mannschaftsverbund, weil die eben gesagt haben, okay, wir haben jetzt noch die Halbzeit. Als Trainer hat uns das vielleicht nicht explizit gesagt, aber wir auf dem Feld, wir riskieren jetzt einfach so mehr. Keine Ahnung. Vielleicht führt diese Frage, Anmerkung von mir auch zu nichts, aber das ist jetzt so ein bisschen das, was ich mir dabei gedacht habe. Wer hat das eigentlich so gesagt, dass das so zu spielen ist, quasi? Oder vielleicht war es einfach ein.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass ich halt genau in dieser Situation. Ist es sogar Tanaka, der den Schuss von Appelkamp blockt? Oder zumindest steht er ansonsten halt direkt daneben. Also, dass sich halt wirklich in diesem Augenblick beide Achter im Fünfer befinden. Wäre interessant zu wissen, ob es da irgendwie eine Marschroute gibt, dass das eigentlich nicht sein darf oder ob man das halt irgendwie ruhig auch mal probieren kann. Ich finde auch schon, dass das eigentlich okay ist, weil du hast ja dann trotzdem eigentlich noch, es wird mindestens ein Außen aufgerückt sein, also hast du nicht 5 Leute zur Konterabsicherung, sondern nur 4. Aber trotzdem würde ich eigentlich denken, einer der Flügel ist relativ schnell wieder zurück, der von der ballfernen Seite. Und so viele Spieler können die Braunschweiger dann halt auch nicht sofort in den Konter schicken. Also ich sehe eigentlich auch nicht, dass das jetzt eine komplette Katastrophe ist, dass da halt 2 Achter im Fünfer sind.
Ja, wobei man ja schon, also klar, Strafraumbesetzung, also es ist auf jeden Fall ein riskantes Spiel, weil du hast ja schon 3 Spitzen. Also auch wenn Kumnassi und Klaus eher über den Flügel kommen, du hast 3 Spitzen, die da vorne drin sind. 2 Achter im Strafraum. Cello stand ja, also der hat abgesichert, aber der stand auch in der Braunschweiger Hälfte. Und dann spurte Braunschweig halt auch mit allem los, was es so hat. Was natürlich auch total riskant ist, weil wenn das schief geht, hast du halt sofort wieder eine Überzahl in der anderen Seite, wenn Fortuna es schafft, diesen Konter zu unterbinden. Ne? Aber ja, es ist irgendwie ein ziemlich offene Herangehensweise, würde ich sagen. Also so.
Ja, auf jeden Fall kassiert man diesen Konter dann ja. 0-1. Vielleicht ist es tatsächlich, man kann da, glaube ich, wenig individuell auf einen zeigen, sondern insgesamt ist es vielleicht das, was Daniel Thun gesagt hat. Die Absicherung insgesamt stimmte nicht. Ein bisschen Pech ist dabei, dass ich weiß gar nicht, ob es auf Device war oder Hoffmann, der irgendwie noch einen Fuß so ein bisschen abfälscht, dass der dann genau dem Krause oder wie er jetzt genau heißt, vor die Füße fällt, der dann halt nur noch einsetzen muss. Und da hat auch Kastenmeier nichts zu melden.
Mit dem Kopf geht Jolly Device daran, um
den Kopf, okay,
wegzuköpfen.
Ja.
Und
ja, okay. Hab ich jetzt nicht mehr genommen. Ja. Was ich gut fand danach, ist, dass die Fortuna halt einfach weitergemacht hat. Sofort mit Ao Tanaka wieder in eine Chance kommt. Nach einer Halbfeldflanke von Gavuri kriegt den Braunschweig nicht raus. Und dann stilistisch sehr schön von Ao Tanaka, der dann aber nirgendwo nicht einschlägt. Und dann wenig später Nicolas Gavuri da mit einem, wie ich finde, wunderbaren Ball von Shinta Appelkamp auf Ruven Hennings, der dann mit der Hacke spielt und durch unser Wohnzimmer hörte man ein, ja, da ist halt keiner, ne? und dann war da doch einer und dann schlug es gewaltig ein. Schönes Tor von Gavuri, der dann halt kurz jubelt und dann vor allem sehr viel trinken muss.
Ja, wir haben die anderen, die noch abfallen. Auf jeden Fall auch ähnlich geflucht, als dieser wohlbekannte Hennings-Hackentrick halt irgendwie schon komplett im luftleeren Raum irgendwie zu landen schien. Aber ja, wirklich wunderschönes Tor. Und ich weiß auch nicht, irgendwie hatte man auch irgendwie wieder direkt ein ungutes Gefühl irgendwie nach dem Tor, oder? Ich weiß nicht. Also ich dachte mir schon wieder direkt so, oh Gott, das heißt jetzt auf jeden Fall wieder, dass jetzt alles Gute, was eigentlich seit dem 1-0 passiert, das wird jetzt halt irgendwie schon wieder, wird Fortuna jetzt irgendwie wieder in die Tonne treten. Und von daher vielleicht eigentlich auch ganz gut, dass das dann halt irgendwie auch gewechselt wurde, einfach um gegen diese neue Dynamik, mit einer weiteren neuen Dynamik irgendwie anzukämpfen. Ich glaube, der Wechsel war auch irgendwie im Vorhinein schon angekündigt worden, ähnlich wie gegen Fürth, dass man ein Tor schießt, während draußen halt irgendwie schon Auswechselspieler bereitstehen. die auch eigentlich eine Systemänderung halt irgendwie bringen sollen. Kurz danach kommen dann also für Hennings und Appelkamp Hendrix und Ginczek und ja, sorgen auf jeden Fall ja erstmal dafür, dass sich dann irgendwie auch einiges ändert bei der Fortuna.
Man muss halt, also ich glaube, die Rolle von Appelkamp und Hendrix zueinander kann man eben auch daran festmachen, dass Hendrix in den 30 Minuten, die er noch gespielt hat, fast genauso viele Pässe gespielt hat wie Shinter Appelkamp in den 60 Minuten vorher. Also Shinter Appelkamp hat 38 Pässe gespielt, bis er ausgewechselt worden ist, und Jorrit Hendrix 31. Das ist schon auffällig. Auffälliger ist auch, dass sich quasi mit der Einwechslung von Hendrix die Passzahl von Marcel Sobotka rapide nach unten geht. Also man merkt einfach, dass dann halt auch umgestellt wird, dass es eben keine 1:1 Wechsel ist, sondern dass halt einfach Hendrix eine andere Rolle spielt als Shinter Appelkamp. Das muss man, glaube ich, insgesamt nochmal, wenn man über die Auswirkungen, die Hendrix Aufstellungen in Zukunft haben werden, mitdenken.
Es gab da eine Szene, also das ist jetzt so ein bisschen out of context gerade, aber das war eine kurze Szene und das ist vielleicht mein kleiner Silberstreif am Horizont, den ich jetzt halt irgendwie schon mal kurz sehen möchte, der schon mal so einen kleinen Blick in die Zukunft vielleicht gestattet hat und mich ein bisschen optimistisch gestimmt hat, obwohl ich mich so unglaublich aufgeregt habe das ganze Spiel lang, aber es gibt dann irgendwie eine Szene an der Mittellinie, wo glaube ich, sogar die beiden Innenverteidiger der Fortuna irgendwie gerade nicht in Position sind, sondern irgendwie ein bisschen aufgerückt sind. Die Außenverteidiger sind super weit vorne, haben super weit nach vorne geschoben und stehen wirklich nur in der eigenen Hälfte, so 5 Meter hinter der Mittellinie. Hendrix und Tanaka werden von 2 Braunschweigern gepresst und in diesem 2-gegen-2 lösen die sich einfach super entspannt und souverän, nur irgendwie, also vor allen Dingen Hendrix mit 1 oder 2 wunderbaren Drehungen, obwohl sie halt gerade gepresst werden, eigentlich super gefährlich, aber die Braunschweiger Stürmer kommen halt irgendwie nicht mal in die Nähe des Balles, spielen sich da den Ball zu und bauen dann halt irgendwie wieder über den Flügel auf. So. Und ich fand, das hat irgendwie gezeigt, was da vielleicht irgendwie möglich sein wird und was man da eigentlich für eine große individuelle Qualität halt im Kader hat. Leider, zeigt irgendwie auch deutlich, wo Hendrix halt gespielt hat. Ne? Also dass er halt so eine Art Quarterback zwischen den Innenverteidigern halt oft war. Und wahrscheinlich auch deswegen halt so viele Ballkontakte hatte. Aber leider waren halt dann diese Momente der Ruhe, um mal wieder auf die Ruhe zu sprechen zu kommen, von kurzer Dauer.
Gut, dann ist mein Silberstreifen auch so ein bisschen abgehakt. Vielleicht kann ich den auch nochmal ein bisschen präzisieren. Es ist auch nicht genau das Gleiche, was du gesagt hast, aber es wäre eine ähnliche Richtung gegangen. Vielleicht kann ich am Ende das auch nochmal kleine Silberstreifen mitgeben. Aber ich möchte nochmal aufnehmen, was du gesagt hast, Lou. Das wiederholt sich ja zweimal. Dass man quasi nach dem Ausgleich, den man als Fortuna erzielt, dass man da das, was man halt zwischen Rückstand und Ausgleich sah, plötzlich wieder weg ist. Und da kann man natürlich zwei Sachen sehen. Erstmal glaube ich, dass Braunschweig gemerkt hat, dass was ging. Auch weil die Fortuna eben hinten anfällig war und dass die Braunschweig gemerkt hat, dass das eigene Konterspiel an dem Tag vielleicht läuft. Vielleicht hat es in den vergangenen Spieltagen nicht so gelaufen. Ich glaube, dieses 1-0, dieses Tor, das Braunschweig gemacht hat, war für die unglaublich wichtig. Das hat man ja auch gesehen, dass in der Sekunde, wo das Tor fällt, sich die Ultras quasi maskiert haben, um dann halt sämtliches Pyro, das sie die letzten Wochen angekauft hatten, für den Moment abzufackeln. Also das glaube ich, für die Fans wie für den Spieler halt wichtig war, das ist, glaube ich, ohne Frage. Also das ist die Braunschweiger Seite. Die andere Frage ist, wenn du in Rückstand gerätst, dann macht das ja mit der Fortuna-Mannschaft offensichtlich was, dann kommt so ein Aufbäumen, dann kommt so ein Moment, nee, wir verlieren das Spiel hier nicht. So, die Frage ist, ist es das nämlich? Es ist, glaube ich, dann tatsächlich nur dieses, wir verlieren dieses Spiel hier nicht und nicht ein, wir gewinnen das Spiel noch. Das ist jetzt so eine sehr, 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 sehr krasse Küchenpsychologie, die basiert halt auf wenig, aber ich finde es halt auffällig, dass es zweimal einen Aufbäumen gibt, zweimal den Ausgleichtreffer und danach so ein Absacken gibt, wo halt anscheinend die Spannung auch bei der Düsseldorfer Mannschaft erstmal abfällt, weil man das teuer gemacht hat und Braunschweig dranbleibt. Keine Ahnung.
Ja, ja. Ist das jetzt der Silberstreif? Nein.
Nee, das ist die Küchenstreife am Nachmittag.
Ja, vielleicht hat das einfach auch eher so den Grund, dass man, wenn man sich nicht komplett sicher in dem fühlt, was man tut, ist man natürlich bereit, wenn man zurückliegt, einiges zu riskieren. Wenn man aber halt dann irgendwie wirklich auch wieder was zu verlieren hat, und das hast du natürlich mit dem Punkt dann irgendwie wieder, bist du halt dann sofort wieder verunsichert, weil du halt eben nicht auf feste Automatismen und Mechanismen halt irgendwie zurückgreifen kannst, die du halt schon seit Ewigkeiten drin hast.
So, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was ich nicht verbalisieren konnte, hast du jetzt gesagt. Es ist halt nicht die Reaktion einer Spitzenmannschaft.
Ja.
So, ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
Und das ist ja auch nicht unbedingt was ganz Neues.
Nö.
Für unsere Fortuna.
Aber ich glaube, danach habe ich gesucht quasi, und das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja, und es ist ja eigentlich auch wirklich nicht so, dass halt mit dieser Hendricks-Einwechslung wirklich kurz mal irgendwie Ruhe reinkommt. Also wir haben da zwar jetzt irgendwie drüber geredet und ich habe das erwähnt, aber eigentlich passiert ja direkt in den ersten Sekunden nach der Einwechslung ja schon fast das ganz große Unglück. Innerhalb von kurzer Zeit haben die Braunschweiger zwei Alu-Treffer, wo man sich auch irgendwie zweimal vorher irgendwie einfach nicht besonders clever anstellt. Einmal läuft man wieder in Konter rein, als man den verteidigt bekommen hat, schlägt Gavory eigentlich ziemlich ähnlich wie De Weis letzte Woche gegen Fürth. Auch so aus der Halbposition, aus der linken, mit dem schwachen rechten Fuß, ein Ball in die Spielfeldmitte, der kommt eigentlich postwendend zurück und wird dann halt irgendwie an die Latte gedonnert. Also da kann man auf jeden Fall auch relativ glücklich sein, dass man da nicht zurückliegt, aber 5 Minuten später passiert es dann halt eben trotzdem. Ja. Auch da eigentlich wieder ein Konter über die linke Düsseldorfer Seite. Ich finde, da sieht man auch wirklich nochmal ganz, ganz krass, wie allein da eigentlich Gavory ist.
Ja, das stimmt.
Überhaupt keine Hilfe. Ja. Und es kommt dann halt wieder ein Ball in die Mitte. Und dann grätscht Oberdorf auch wieder in so einer Paniksituation mit dem Gesicht zum Tor. Hoffmann, der wahrscheinlich hätte klären können, den Ball irgendwie noch gerade vom Fuß weg. Also, aber er kann es halt nicht sehen, so er muss halt eigentlich auch irgendwie eingreifen, aber tut es dann halt irgendwie eigentlich auf die unglücklichste Art und Weise und legt dann halt dem Braunschweiger Donker, ist das, glaube ich, vor. Und der sieht dann das zweite relativ schöne Tor an diesem Abend und schweißt den dann in die kurze Ecke.
Ja, und es ist halt, es war eine Halbfeldflanke von Braunschweig, die prinzipiell immer verteidigbar ist, würde ich sagen. Und wie du sagst, ich meine, das Oberdorf muss den Ball eigentlich, glaube ich, ins Tor aus hauen. Er will das dann halt, er will ja die Ecke vermeiden und legt dann halt genau den Pass auf. Das ist halt das, was dann halt ja auch danach geschrieben worden ist, die defensive Stabilität, diese Selbstverständlichkeiten in einigen Momenten, so individuelle Schwächen, die sind noch nicht ganz raus. Also wenn man sich an die Saisonvorbereitung erinnert, das Spiel gegen Enschede, wo eben ja auch so individuelle Fehler halt, diese Katastrophenergebnisse, das hat man irgendwie noch nicht raus. Ich würde es über individuelle Sachen erklären und noch nicht über systemische. Vielleicht ist das falsch von mir, aber ich erkläre das immer noch über individuelle Sachen. Wobei bei Gavory, da hast du recht, das ist eher ein systemisches Problem, dass er so alleine da ist, ja.
Ich hatte so ganz generell schon das Gefühl, dass jetzt vor allem nach dem Fürth-Spiel, nach diesen Gegentreffern, auch Daniel Thun relativ klar nochmal gemacht hat. Ich meine, wir hatten es von dieser, letzte Moment eben, wo du dann doch den Ball wegdreschen musst und klären musst. Ich habe vergessen, wie wir es genannt haben. Aber so diese Entscheidung, wann spiele ich das halt nicht spielerisch, mache ich das nicht spielerisch, sondern höll halt den Ball raus, um auf Nummer sicher zu gehen, da hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwie im Vergleich zum Fürth-Spiel einiges noch passiert ist. Also mit dieser Entscheidung, wann versuchen wir es spielerisch, wann versuchen wir die Situation quasi spielerisch zu lösen und wann hauen wir den Ball raus. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, es sind ein bisschen weniger Risikopässe von hinten raus. Und klar geht das dann auf Kosten eines Einwurfs oder im schlimmsten Fall, also was dann halt nicht passieren darf, sind wieder diese Klärungsaktionen in die Mitte oder so. Ne?
Ja.
Aber ich hatte schon, also ich mochte das ganz gerne. Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen darauf eingegangen worden, dass man zu viel versucht hat, spielerisch zu lösen und dann brenzlige Situationen heraufbeschworen hat. Wie das natürlich vor allem bei Kastenmeier immer mal der Fall ist, aber eben auch bei seinen Vorderleuten. Ja, geht dann halt schief in so einem Moment.
Geht in dem Moment, ja, oder ob, ja, ob ich das, ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht im Detail verlieren. Aber auch hier wieder ist man, es ist der Nackenschlag 1-2 für Braunschweig und wenig später dann wirklich schöner Angriff. Kownacki, der mir einfach, ich kann es nochmal wiederholen, gut gefallen hat in dieser zweiten Halbzeit, auf Ginczek, der dann sofort Gavory einsetzt und Sobotka läuft halt quasi durch und macht das einfach ein wirklich schönes Tor. Insgesamt, das war wirklich gut herausgespielt. Dann steht es 2-2. Möchtet ihr noch was zu dem Tor sagen oder dann zu der folgenden Phase, weil irgendwie bleibt es dann so ein bisschen so wie vorher bei nach dem 1-1. Braunschweig lässt den Kopf nicht hängen und glaubt weiter an sich. Die Fortuna hat Glück, dass sie nicht noch 3-2 zurückliegt.
Aber trotzdem hatte ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Fortuna das irgendwie auch noch gewinnen kann. Also ich war halt auch richtig, richtig sauer, als das Spiel letztendlich vorbei war, weil ich halt irgendwie dachte, man hätte dieses Spiel halt irgendwie trotzdem gewinnen können. Also die Braunschweig hat ja auch wirklich einfach noch das ganze restliche Spiel einfach genug angeboten, sodass ich eigentlich immer dachte, man kann halt dieses Spiel noch entscheiden, wenn man einfach die viel größere individuelle Qualität hat. Also das ist ja einfach mal wieder eins der weiteren Spiele, wo man wahrscheinlich auf 10 bis 11 Positionen halt den besseren Einzelspieler hat und man hat halt eben auch noch unglaublich viel Qualität auf der Bank. Und das war jetzt eigentlich, glaube ich, so das erste Mal, das erste Spiel, wo schon als wir uns die Aufstellung vorher angeguckt haben, haben Moritz und ich hier schon gesessen und gedacht, so, wow, man hat echt richtig viele Optionen auf der Bank. Also liegt natürlich auch gerade daran, dass jetzt viele Spieler von Verletzungen zurückkommen, dass einfach gerade kaum jemand verletzt ist oder niemand sogar. Dann kann man wirklich mal aus dem Vollen schöpfen und das tut ja dann Tune auch und wechselt dann kurz nach dem 2-2 ja nochmal doppelt, bringt Peterson für die linke Seite, glaube ich.
Ja.
Und macht dann einen ganz interessanten Wechsel, also bringt dann Karbovnik, der dann endlich mal ein paar mehr Minuten halt bekommt, sodass wir uns jetzt ihn wenigstens mal eine Viertelstunde halt angucken konnten, aber bringt ihn dann halt für Gavory und da hatten wir nicht so richtig damit gerechnet. Wir dachten eigentlich erst, dass er vielleicht dann wirklich für den rechten offensiven Flügel kommt, für Klaus. Ich dachte im ersten Moment, er macht das, weil er halt mehr Stabilität für die linke Abwehrseite haben wollte. Aber je mehr ich mir jetzt halt irgendwie auch dann nochmal die Zusammenfassung angeguckt habe, desto deutlicher, finde ich, sieht man auch, dass es eigentlich nicht an Gavory liegt.
Nee.
Dass diese Konter halt passieren. Also muss es ihm halt irgendwie um was anderes gegangen sein und da weiß ich halt nicht so genau, was das gewesen sein könnte, weil die linke Seite mit Gavory hat eigentlich gut funktioniert. Also es kann natürlich sein, dass er halt irgendwie müde war und das signalisiert hat. Ist mir nicht aufgefallen, aber das muss natürlich überhaupt nichts heißen. Das kann man ja als Trainer tausendmal besser erkennen natürlich. Eigentlich ist das der einzige Grund, der mir da einfällt, weil ich meine, dass man Karbovnik bringt, finde ich gut, wenn man, der müsste eigentlich genug Qualität haben, um dann halt auf verschiedenen Positionen der Mannschaft auch weiterhelfen zu können, aber warum es halt ansonsten gerade für Gavory ist, habe ich nicht verstanden.
Ich fand das einen interessanten Wechsel auch, aber mich hat dieser Wechsel halt nochmal bestätigt, weil es ging in dieser gesamten Berichterstattung über Fortuna Düsseldorf, sowohl in dem gar nicht so uninteressanten Halbzeitgespräch mit Christian Weber, als auch in dem Gespräch zwischen dem Sky-Kommentator und dem Co-Kommentator, halt um den geilen Kader von Vertrösseldorf. Und du hast es jetzt auch nochmal gesagt, ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr so scheiße wie am Anfang, aber eine Position ist halt immer noch blank wie nix und das ist die Linksverteidigerposition. Und das fand ich halt geil, nachdem man halt irgendwie Christian Weber so sagt, ja, ich bin mit Kader zufrieden, Bobba aufgestellt und die beiden Kommentatoren das auch meinten, ja, da musste man erstmal darüber reden, dass man halt einen positionsfremden Spieler einsetzt für eine nicht total unwichtige Position, wo man einfach niemanden sonst hat.
Ja, Uchino ist halt noch verletzt, ne?
Das ist ja auch Rechtsverteidiger. Ja. Und das, naja. Und dann kurze Zeit später gibt es eine Chance für Braunschweig, das sieht Kapovnik nicht gut aus, aber ich glaube, es war tatsächlich eher so, ja, wir wollen jetzt da mal austesten und irgendwie Gavory ist vielleicht irgendwie dann, wie du sagst, du irgendwie nicht mehr voll drin.
Ich habe das Gefühl gehabt, das war eher ein offensiverer Wechsel quasi, weil man sich von dem nochmal offensiv erwartet hat und das hat er ja auch getan, ne? Ist ja auch relativ weit mit nach vorne gegangen, ist sogar auch so ein bisschen von der Außenlinie ein bisschen in die Mitte gezogen noch und hat da ja auch ganz gute Pässe irgendwie gespielt und hatte am Anfang einen so einen Wackler defensiv, ne? Da war schon so vielleicht nicht das richtige Spiel, so ein totales Chaos-Spiel, um da jetzt so einen Jungen auf einer ihm fremden Position einzusetzen. Aber
Also ich finde, man kann nach wie vor nichts über ihn sagen, er hat irgendwie 5 Pässe gespielt. Die sind halt alle angekommen, das ist ja ganz okay, aber keine Ahnung. Ich will den auch nicht auf so einer Position, also das ist halt auch, wird ihm auch nicht gerecht, wenn er weiter Linksverteidiger spielen muss.
Ja, ich könnte mir das höchstens mal vorstellen gegen Gegner, der extrem tief hinten drin steht, vielleicht, dass man den halt irgendwie da spielen lässt, wenn man halt auch sehr, sehr viel von hinten halt irgendwie aufbaut und einen Gegner einstellt. Vielleicht gegen einen Gegner, der schon einen Platzverweis hatte.
Geil. Sehr, das ist natürlich eine sehr spezielle Rolle.
Ansonsten denke ich jetzt auch, dass das jetzt auch, ich weiß, man soll das jetzt wieder nicht so bewerten, aber das sah jetzt auch wieder so aus, als ob der, glaube ich, für so eine richtige Verteidigerposition auch einfach nicht genug Körperlichkeit
hat. Ja, auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch gedacht, das ist ein schönes Hemd. Verstehen, Jan, dass das irgendwie vielleicht irgendwie erstmal nicht die 1A-Lösung für die Außenverteidigerposition ist und irgendwie auch nicht so richtig für das zentrale defensive Mittelfeld. Vielleicht kann man ja wirklich ihn dann jetzt irgendwie auch bald nochmal auf so einer Flügelverteidigerposition ausprobieren. Das fände ich auf jeden Fall spannend.
Vielleicht hat er ja eine bessere Geschwindigkeit als Gavory. Deswegen ist zur Konterabsicherung Sinn machen. Also wenn die Idee ist, wir wollen jetzt dieses Spiel gewinnen, wir haben aber jetzt gesehen, dass Braunschweig gefährlich kontern kann,
ja,
der vielleicht noch ein paar km/h schneller.
Aber auf der anderen Seite, glaube ich, da sah eigentlich alles, was er so gemacht hat, so aus, als ob ihn dann halt im Laufduell der Flügelspieler halt einfach zur Seite schieben kann mit der Hand. Wir verlieren uns jetzt auch wirklich ein bisschen in diesem einen Wechsel. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass es dann auch die letzte Viertelstunde über weiterhin ein absolut spannendes Fußballspiel bleibt. Die Braunschweiger sind da vielleicht irgendwie leicht überlegen, aber auch die Düsseldorfer kommen ständig in gefährliche Räume, in gefährliche Positionen. Und ja, eigentlich hat man eben auch noch in der Nachspielzeit die große Chance, halt noch die Schleife drum zu binden und dieses Ding halt irgendwie noch zu gewinnen. Nach einer Ecke fällt im Fünferraum Tim Oberdorf der Ball komplett vor die Füße und auch mal wieder eigentlich die gleiche Situation, wie Sie schon ganz oft beschrieben haben. Bisschen zu wenig Ruhe einfach, muss ein bisschen zu schnell reagieren, ein bisschen zu viel Panik vielleicht, um auch wieder das Wort zu nehmen, in der Aktion. Er trifft den Ball halt nicht voll und er geht halt eben nicht rein.
Hat aber vorher quasi das 2-2 festgehalten, indem er auf der Linie geklärt hat, ein paar Minuten vorher.
Stimmt, ja.
Das sollte man noch erwähnen.
Generell sind wir durch mit dem Spiel.
Ja, Fazit. Ja,
generell wollte ich auch noch zu Oberdorf, weil ich das eine ziemlich großartige Statistik finde, dass André Hoffmann und Tim Oberdorf gemeinsam, also zu zweit, die haben beide gleich viele Ballberührungen und machen damit ein Viertel aller Ballberührungen der Fortuna aus.
Ja, das ist aber auch ein Problem. Ja. Absolut. Ich finde, das ist ein sehr schöner Hinweis. Der Silberstreif, den Lou schon genannt hat, ich bin nach wie vor und vielleicht nach dem Spiel noch größerer Ao Tanaka-Believer und mit dem, was du über Jorrit Hendricks gesagt hast im Zusammenspiel mit Tanaka, das wäre eben auch mein Silberstreifchen gewesen, an dem ich mich festgehalten habe. Es war ein totales Statement-Spiel von zwei Spielern, die in der Kritik standen. Nicolas Gavory mit der Vorlage und einem wirklich, wirklich fantastischen Tor. Ist erstmal schön zu sehen. Und dass halt Florian Kastenmeier dieses Unentschieden quasi festgehalten hat, das steht auch fest. Denn die Chancen, die Braunschweig hatte, waren durchaus hochklassig. Und er hat einfach auch das gezeigt, was er kann auf der Linie. Und es hat mich sehr, sehr gefreut für ihn. Und fand es auch, um das nochmal den leichten Rückgriff auf letzte Woche zu machen, irgendwie sehr gut, wie der Verein, wie der Trainer und uns alle anderen, als sich die Sache ein bisschen beruhigt hatten, dann auch das kommuniziert hatten, unaufgeregt, wie sie Florian Kastenmeier, ohne immer ihn explizit in Schutz zu nehmen, klar gemacht haben, warum er so spielt, wie er spielt. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ein gutes Bild, das der Verein abgegeben hat und Florian Kastenmeier am Samstagabend. Auch nicht selbstverständlich, wenn man so viel Aufmerksamkeit in negativer Art und Weise auf sich hat.
Ja. Ich habe dann noch irgendwie eine Sache, die mir irgendwie noch so ein bisschen im Gedächtnis ist. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Spiel in Folge, was die Fortuna nicht gewinnt, obwohl man halt den besseren Expected Goals Wert hat. Mhm. Ist das... Und in den ersten Spielen haben wir ja eigentlich, nach den ersten beiden Siegen, haben wir die Fortuna so dafür gelobt, dass man halt irgendwie so effizient ist und so eiskalt. Und jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil eingetreten, sondern mittlerweile sind die Gegner relativ eiskalt. Und die Fortuna schafft es halt dann anscheinend nicht, genug Tore aus ihren Möglichkeiten zu machen. Ist das eine viel zu kleine Sample-Size, um da jetzt schon irgendwas hineinzulesen, oder hat da jetzt wirklich irgendwie eine Trendwende stattgefunden? Was meint ihr?
Kleine Sample-Size, aber es ist wahrscheinlich einfach auch diese, wie heißt das, Regression zur Mitte, wie möchte man das sagen? Also,
ja.
Ich glaube, diese Effizienz kannst du halt nicht über 34 Spieltage festmachen. Dann hast du auch mal so Spiele drin, wo es halt nicht klappt.
Das ist halt so eine statistische Wahrscheinlichkeit,
was
dann irgendwann so ein bisschen ausgleicht. Ja.
Würde ich auch sagen. Es zeigt halt, dass man halt auf dem, was man in den ersten Spielen geschafft hat, nämlich diese Effizienz, nichts mehr aufbauen kann. Also wenn man oben mitspielen will, dann ist das nichts, worauf man halt an oben mitspielen basieren kann. Sondern da muss halt jetzt mehr kommen. Und das ist natürlich immer noch die offene Frage. Das sind die Dinge, die wir bei dem Spiel erneut nicht so gut gesehen haben. Die Außen werden nicht bespielt gut. Es klappt nicht. Das letzte Drittel, das sagen eigentlich auch alle, die dem Verein angehören. Christian Weber hat es in der Halbzeit eben auch nochmal gesagt. Da kommt man schlecht rein. Das haben wir alle schon gesagt. Das kennen wir alle schon. Da haben wir leider nichts Neues gesehen. Vielleicht ja. Am Freitag gegen einen Scheunentor offenen Jan aus Regensburg. Man weiß es nicht genau.
Der wahrscheinlich erstmal Zement anrührt.
Sind die Betonmischer aus Süddeutschland zusammenzieht.
Ja, auf jeden Fall wirklich eine extrem spannende Konstellation, dieses Spiel gegen die Regensburger. Bei denen ist wirklich einiges los gewesen, sowohl im letzten Jahr, als auch jetzt gerade in den letzten Tagen, glaube ich, kann man sagen. Letzte Saison hat man ja eine richtig gute Hinrunde gespielt. Bis kurz vor Ende der Hinrunde war man eigentlich immer noch im Aufstiegskampf mit dabei oder halt zumindest auf den vordersten Plätzen. Hat dann eine grauenvolle Rückrunde gespielt, nur zweimal gewonnen und ist am Ende sogar nur 15. geworden. Und dementsprechend war Trainer Mersin Selimbegovic mal wieder, wie glaube ich jedes Mal, seit er im Amt ist, bei den Buchmachern einer der heißesten Kandidaten für den ersten Trainerwechsel, was dann erstmal dafür gesorgt hat, dass man bei Regensburg blitzsauber in die Saison gestartet ist. Glaube ich sogar kurz an der Spitze lag nach den ersten Spielen. Und eigentlich war ja bis gestern noch mein Take, dass ich halt hier irgendwie in der Gegnervorschau erklären wollte, warum ist bei Regensburg der Fußball, den man spielt, so ein Low-Event-Fußball. Also nach 4 Spieltagen stand man mit 5:1 Toren da in der Tabelle. Also es fielen durchschnittlich 1,5 Tore pro Spiel. Und ja, extrem stabile Abwehr. Und man schaffte es einfach halt in jedem, also in keinem der Spiele bis dahin und auch in keinem der Spiele bis jetzt, haben beide Mannschaften ein Tor erzielt, sondern immer nur eine Mannschaft. Das war halt dann auch gestern der Fall. Da hat man allerdings 0:6 gegen den KSC zu Hause verloren. Und ich glaube, so richtig erklären kann man sich das immer noch nicht. Also da waren wohl einige Tore dabei, die vielleicht jetzt auch nicht den allerhöchsten Expected Goals Wert hatten. Also einfach sehr, sehr sehenswerte, schöne Tore. Aber ganz allgemein, glaube ich, kann man sich bei der Spielweise der Regensburger so eine Niederlage vor allen Dingen damit erklären, dass man einfach irgendwie nicht in die Intensität gekommen ist, die sonst die Regensburger so unglaublich ausmachen. Und wenn das halt nicht funktioniert, wenn halt da gewisse Automatismen irgendwie nicht ineinander greifen, dann ja, kann es dann irgendwie auch direkt mal ganz, ganz unangenehm werden. Aber sowas kommt eigentlich bei den Regensburgern sehr, sehr selten vor, weil das ist die Hauptstärke, dass man eigentlich ja schon seit der Zeit von vor Mersin Begovic, der war vorher der Co-Trainer von Achim Bayerlorzer, auch unter Bayerlorzer hat man eigentlich schon mehr oder weniger mit dem gleichen System gespielt, gleiche Spielweise wie jetzt, hat da kaum was geändert. Man gibt dann halt irgendwie am Anfang der Saison vielleicht 1, 2, 3 Leistungsträger ab, setzt dann halt irgendwelche unbekannteren Spieler wieder an diese Position und spielt einfach genauso weiter. Und das ist ja, das ist halt eben ein ganz, ganz großer Trumpf. Und genau das, glaube ich, kann man jetzt auch am Freitag wieder erwarten, auch ja, gegen die Fortuna. Normalerweise spielen die Regensburger immer gleich 4-4-2, klare Doppelsechs, klare Flügel, ne? Also wie schon erwähnt, auch klare Raumaufteilung dadurch. Vorne im vorne im Sturm gibt es den klaren Zielspieler Andreas Albers, Däne, auch der ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Jahr da. Der ist jetzt gar nicht der ganz krasse, gute Spieler im Strafraum selbst, aber einfach als ja, quasi als Anspielstation einfach unglaublich wichtig, weil einfach auch die Regensburger super wenig flache Bälle spielen, sondern eben sehr, sehr viel hoch vorne raus. Zuletzt hat man das auch manchmal ein bisschen variiert, auch teilweise in den Spielen, hat dann nicht 4-4-2 gespielt, sondern 4-2-3-1, wobei man dann Albers zurückzieht, sodass der halt quasi so eine Art Prellbock-Zehner ist. Also auch da, glaube ich, erinnern wir uns mal wieder so ein bisschen an Oliver Fink, aber vielleicht sogar noch stärker ist da eigentlich die Rolle von Albers, nur in harten Luftkampf oder Zweikampf halt irgendwie vielleicht mit einem oder sogar zwei Spielern zu gehen, damit es zweite Bälle gibt. So, und das ist der absolute Hauptaugenmerk von Regensburg offensiv. Wenig Spielkultur ganz generell irgendwie zuzulassen im Spiel. Man will einfach nur ganz schnell Raum überwinden, am besten hoch und dann, also am besten in der Luft und dann auf zweite Bälle gehen. Ja, man will ganz allgemein den Spielfluss unterbrechen. Man ist eigentlich immer froh, wenn es Standards gibt, wenn es Einwürfe gibt, wenn irgendwie das Spiel kurz unterbrochen ist, wenn der Gegner überhaupt irgendwie gar nicht in so einen Flow kommt. Ja, da fühlen sich die Regensburger am wohlsten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an das Spiel in der Rückrunde. Da ist dieser Plan der Regensburger gegen die Fortuna eigentlich genau aufgegangen, auch wenn man, glaube ich, unentschieden gespielt hat. Aber das war wirklich ein absolutes Lehrstück darin, wie man es halt irgendwie schaffen kann, dass der Ball von den 45 Minuten in der zweiten Hälfte 20 Minuten irgendwo im Seitenaus halt gelegen hat und jemand den zum Einwurf holen musste. Also es war wirklich beeindruckend.
Du weißt, wie man Gegner schmackhaft macht in kommende Spiele. Vielleicht fahre ich da doch nicht hin.
Ja, wie schon erwähnt, um jetzt nochmal auf die beiden Schlüsselspieler zu kommen, es ist halt offensiv wie defensiv eigentlich Albers, der halt immer diesen wichtigen Zweikampf für den zweiten Ball vorne offensiv machen muss und dann auch defensiv eigentlich schon der erste Wellenbrecher ist, der vielleicht mit einem kleinen Foul oder einer Nicklichkeit halt irgendwie schon ja, das Aufbauspiel unterbindet oder halt den Konter unterbindet, wenn man mal gegen Regensburg umschalten will. Und ja, der weitere Schlüsselspieler, auch da kann man sich vielleicht noch an das letzte Spiel in der Rückrunde erinnern, ist Benedikt Gimba auf der 6. Der ist wirklich der absolute Prototyp eines physischen Sechsers, Der hat damals auch alles abgeräumt und ist jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre in Regensburg und läuft da immer so ein bisschen unter dem Radar, aber macht einfach seine Sache richtig gut. Ja, ein allerletzter Satz vielleicht noch zu einem alten Bekannten. Und das ist natürlich Niklas Szymanowski von der Fortuna, auch in dieser Saison noch ausgeliehen an die Regensburger. Ist ganz gut in die Saison reingekommen, hatte, glaube ich, 2 Scorerpunkte in den ersten beiden Spielen, aber seitdem auch eher durchwachsene Leistungen, ist allerdings Stammspieler, so wie es aussieht. Also da scheint irgendwie von allen Seiten irgendwie dieser Wechsel eigentlich ganz gut aufzugehen. Dass jetzt da an einigen Bereichen hier oder in einigen Stellen aus dem Fortuna-Universum schon gewehklagt wurde, dass man Szymanowski viel zu lange ausgeliehen hat und dass man jetzt eine unglaublich gute Verwendung für ihn hatte, das bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz so sicher, weil wenn man auch mal so ein bisschen liest, scheint da jetzt keine bestimmte Fähigkeit zu sein, die Szymanowski irgendwie jetzt besonders weiterentwickelt hat, glaube ich, so, dass er ein anderer Spieler ist als der er halt bei der Fortuna gewesen ist. Aber das werden wir mit Sicherheit dann am Freitag alles ein bisschen genauer betrachten können.
Ja. Wem die Stunde schlägt am Freitag, weil in eurem Hintergrund die spanischen Glocken quasi über die Landschaft.
Ja, ist jetzt so ein bisschen, das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich euch stellen wollte. Wir haben ja sogar den Folgentitel letztes Mal dem gewidmet, dass zu viel auf den Gegner eingegangen ist in der Aufstellung. Jetzt wird sehr viel darüber geschrieben und gesprochen, dass man sich auf Braunschweig anscheinend nicht so gut eingestellt hat, weil man ja wusste, dass die so viel kontern. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie stellt ihr euch vor, dass Daniel Thune dass er eher reagiert auf das Spiel, wie Regensburg das machen wird, aller Voraussicht nach, oder ob er eher sagen wird, wir haben jetzt hier gerade so einen Plan, so einen Entwicklungsplan, der jetzt läuft und natürlich gibt es kleinere Anpassungen, was bestimmte Spieler, die man vielleicht ausschalten muss oder so angeht, aber wir verfolgen jetzt quasi unseren 5-Jahres-Plan und kommen dann Stück für Stück weiter.
Ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest personell er relativ dass er da reagieren wird auf die Regensburger, dass er versuchen wird, nochmal mehr Physis in diese Mannschaft zu bekommen, weswegen ich eigentlich fest davon ausgehe, dass Hendrik spielen wird und dann wahrscheinlich auch für Appelkamp außerdem wird ganz bestimmt Daniel Ginczek von Beginn an spielen, einfach damit man einfach mehr Körperlichkeit halt in der Mannschaft hat, damit man da vernünftig gegenwirken kann und sich da halt nicht so rumschubsen lässt, damit man bei den Standards auch wirklich dann gut dagegenhalten kann, defensiv wie offensiv. Und wo du es jetzt irgendwie auch gerade nochmal angesprochen hast, das sind alles so Gedanken, die wir, glaube ich, alle irgendwie ständig so ein bisschen haben, also jetzt hier von wegen auf den Gegner einstellen oder 5-Jahres-Plan. Wir denken ja, glaube ich, sehr viel irgendwie auch immer so ein bisschen im Hinterkopf drüber nach, wie das wohl ist, wie man sowohl so als Verein und als Trainer damit plant, dass es halt diese riesige Winterpause gibt mit Katar, mit der Katar-WM. Und vielleicht ist es auch einfach so ist das so quasi der Metaplan auch, dass man, ich meine, es war ja von Anfang an relativ schnell klar, dass man halt eben nicht mit dem ganzen Kader oder auch nicht mal annähernd mit dem ganzen Kader ins Trainingslager fahren kann, ins Sommertrainingslager. Dass man dann halt schnell sich überlegt hat, okay, wir studieren hier halt gewisse Sachen ein, aber wir werden einfach in dieser Winterpause, wo einfach in der Hinrunde, wo ja einfach Schlag auf Schlag jetzt die Spiele kommen bis Anfang November, da werden wir bestimmte Sachen vorher für einstudieren, aber eben nicht total komplexe Sachen, weil der Kader sich noch stark ändern wird. Deswegen machen wir in der Hinrunde sehr viel Gegner, orientieren wir uns oft am Gegner, damit bleiben wir halt zumindest in Schlagdistanz irgendwie bis oben. Und im Winter können wir dann nochmal richtig ins Trainingslager fahren, vernünftig lange Sachen entwickeln und setzen dann halt den großen 5-Jahres-Plan halt erst im Winter aufs Gleis.
2 Dinge dazu. Erstens, ich finde die vielen Umstellungen, die ja dann eben auch manchmal eine Reaktion auf den Gegner sein können, kann man auch anders lesen, nämlich als Gegenargument zu dem, was du gesagt hast. dass man eben nicht irgendwie auf das safe Ding zurückgreift, sondern eben experimentiert. Also bin ich mir noch nicht sicher. Und das Zweite, also dass die Fortuna aus Düsseldorf den Metaplan hat. Also das glaube ich wirklich, wirklich nicht. Ja, ich wünsche mir das und ich traue auch dem Trainerteam zu, dass sie darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber ich glaube, diese ersten 17 Spiele sind schon so wichtig, da muss man halt schon so viele Punkte holen, wenn man irgendwie was machen kann. Es ist ja nicht so, dass hier zwei Saisons gespielt werden, sondern am Ende zieht sich das ja alles zusammen und die Punkte werden zusammengerechnet, auch die nicht gemachten Punkte aus der Hinrunde.
Aber das ist doch eigentlich genau, also ich könnte gut nachvollziehen, wenn man so argumentiert, dass das doch eigentlich der beste Weg ist, um am meisten Punkte zu holen in dieser Saison. Oh. Und auch in der Hinrunde, einfach weil man halt vorher
nicht, ja, gut, okay,
mit einem löchrigen Kader halt irgendwie Sachen einzustudieren.
Naja, aber wenn man halt ständig das System umstellt und Spieler halt positionsfremd einsetzt, dann kann man das halt aus einem noch nicht zusammengesetzten guten Kader erklären, aber es wirft halt Fragen nach dem auf, was du da angedeutet hast, dass man quasi mit dem, ne? Also ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber ich glaube, ich habe das Vertrauen in den Trainer nicht verloren. Ich glaube immer noch, dass die Fortuna was entwickeln kann und ich glaube auch immer noch, dass diese zweite Liga insgesamt nicht so leistungsstark ist, dass man mit dem, was die Fortuna da jetzt erarbeitet oder auch nicht erarbeitet, nicht doch irgendwie Punkte machen kann, die eventuell für obenrum reichen. Ich habe leider den Verdacht, dass es eventuell ein paar Mannschaften gibt, die dann doch so leistungsstark sind und eventuell sind es mindestens zwei, vielleicht sogar drei, die dann halt eben das, was die Fortuna dann letztlich nicht macht, das Sahnestückchen auf der Torte, doch irgendwie hinbekommt und deshalb aufsteigt, aber ich habe ja die Fortuna auch auf Platz 5 oder so getippt und das sehe ich ja immer noch. Ja. Wir werden vielleicht am Freitag ein bisschen schlauer.
Genau, ich glaube, bevor wir uns jetzt noch weiter darin ergehen, Pläne, Masterpläne, 5-Jahrespläne für die Zukunft zu schmieden, verweisen wir dann einfach am besten auf die nächste Folge, hoffentlich dann auch wieder in der gewohnten Viererrunde und hoffentlich auch mit einem Heimsieg im Gepäck. Wir wollen ja, glaube ich, auch alle gerne mal wieder über einen Sieg sprechen.
Exakt.
Inshallah sehen wir uns im Stadion, ne?
Oh ja.
Genau.
Ich habe Karten.
Ich habe auch Karten.
Sehr gut.
Wunderbar. Vielleicht sehen wir ja auch einige von euch Hörer und Hörerinnen. Hauptsache, das Wichtigste ist, ihr schaltet nächste Woche wieder ein.
Ja, genau, alles andere ist egal.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Bis.